Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Ja, das ist eine Wasserschlange.
Das ist eigentlich eine Wasserschlange.
Typisch, die ist ungiftig, oder? Das Merkmal ist ja hier der gelbe Fleck, oder da? Da der Streifen. Und das Muttertier kann bis 1 Meter, 1,20 Meter werden. Und im Schnitt sind sie so 80 in 80 cm, oder? Je nachdem, manchmal schon 1 Meter. Aber wenn ein Tier, sie können recht alt werden. Das Alter erlebt, oder? Dann können sie auch so 1,20 Meter werden. Die Weibchen.
Nicht schlecht.
Ja, ja.
Aber sie kommen manchmal raus, zum Beispiel die Sonne tanken.
Unbedingt, ja. Vor allem im Frühling.
Ja.
Oder wenn sie vom Winterstandort zurückkommen, dann sind sie auch noch alt, oder? Und nicht so leblos eigentlich, oder? Und dann gehen sie eben gesünder.
Es ist an diesem Morgen wunderbar sonnig, aber noch ein bisschen kühl für einen Maitag. Der Landschaftsgärtner Martin Müller hat gehofft, dass eine Ringelnatter beim Biotop am Sünneln ist. Sie hat sich leider nicht gezeigt, aber es hat auch so einen Haufen gegeben zum Anschauen. Es braucht nur ein Stückchen Land und schon kann etwas ganz Spezielles entstehen. Im Muri im Tannental, nicht weit weg von einer grossen Autobahnkreuzung und weiter unten von der Aare, hat der Natur- und Vogelschutzverein Muri Gümligen Rüfenacht ein mustergültiges Naturschutzareal aufgebaut. Vor rund 30 Jahren hat dort Martin Müller ein kleines und ein grösseres Biotop eingerichtet und seither betreut. Er erzählt noch auch gerade persönlich, was es dort alles für Pflanzen, Tiere und Insekten gibt. Aber um das Ganze noch ein bisschen besser von Ihrem inneren Auge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch verstehen zu lassen, noch eine Beschreibung von mir. Ausser dem Biotop hat es nämlich noch einiges mehr für alle Arten von Wildtieren und Pflanzen, die dort gerne einziehen möchten. Eine Trockenmauer, eine andere Mauer mit Steinplatten, es hat Laubhäufen mit Ästen drüber, Holzbiegen, einen hohlen Stamm, eine Mauer aus Wurzelstöcken, Vogelbädchen und so weiter. Und es gibt ein paar Pflanzen, die man selten, wenn überhaupt, je sieht. Eine wilde Rebe zum Beispiel, die fast nur noch im Wallis zu finden ist, oder eine besonders schöne Kopfweide. Wir stehen mit einem Feldstecher am Rand von einem grösseren Teich und Martin Müller erzählt, was es dort hat und was es alles braucht, wenn man selber ein Biotop einrichten
will. Das Leben zu gross, jetzt müssen wir da gerade ein bisschen ruhig sein, vielleicht. Vielleicht sehen wir sogar die Ringelnatter an einem Ort. Lauren. Da hat es Wasserfrösche drauf, junge von letztem Jahr auf den Blättern. Da ist gerade einer, ein Wasserfrosch, seht ihr unten. Habt ihr ihn gesehen? Die selber schauen. Oh, jetzt habe ich ihn. Zwischen den Seerosen innen, frei, hockt er im Wasser. So ein bisschen aufrecht. Grün, schön grün, warte, ich denke, das noch ein
bisschen
ab. Oh,
ja.
Habt ihr ihn
gesehen? Ja,
das ist ja gerade am Go, oder? Genau, jetzt ist er abgetaucht, hat er es gemerkt, oder? Mhm. Das ist typisch, oder? Dann gehen sie dann runter, gehen verschwinden, oder? Sie sind vielmals, sie sind auf den Blättern. Und dann ist es sich ruhig, oder?
Wollen Sie kurz erzählen, was das für eine Lebensgemeinschaft ist? Du siehst jetzt mal Seerosen, oder?
Richtig. Das Hau, das Lichtrötchen liegen da.
Ja.
Das sind Seerosen. Das ist zum Teil ein Hybrid. Da haben wir eigentlich nicht drin wollen. Das ist irgendwie durch Umstände. Ist da. Ich kann ja die Einheimische wollen, im Fee Alba, oder? Nein, das Zwergseerose, das ist eine Einheimische, die mit den kleinen Blättchen, wenn ihr schaut. Seht ihr, das sind die da. Die kleinen dort alle.
Ja. Ja.
Jetzt sind wir das Gegenlicht nicht, oder? Die blüht weiss, nur so gross, oder? Und das Gelbe mit den grossen Blättern, die sogar hellgrün sind, seht ihr, und noch ein bisschen untertaucht sind, das ist die sogenannte Teichrose. Die macht nicht eine schöne Rosenblüte, also wie eine Seerose ist, sondern so einen Knopf. Die mag mehr Wassertiefe verleiden, als die echte Seerose. Da müssen wir beides Ding. Die kommt im Naturlebensraum nicht weit von hier vor.
Dann ist natürlich auch Vögel.
Ja. Wir haben Gartengrasmucke drinnen. Und dann hat es hier die hohe Pflanze. Da. Das ist die Zehbinse. Dann die kleineren, gerade hier unter uns, da, die so hellgrün sind, da, das ist die wollige Säcke. Das ist eine Säcke, die wird nachher wieder etwa so, oder? Man sieht es gut. Und sehe da, also die Seebinse, die kann bis 1,50 Meter hoch werden. Es ist interessant, was sie früher gemacht haben. In alten Büchern habe ich die diverse nachgelesen. Die haben die Stängel genommen im Herbst. Haben die gebraucht, für bei den kleinen Holzbooten innen Fütterungen zu machen, dass wenn es nicht gut kommt, wenn sie abtauchen oder so, dass sie auf Wasser bleiben. Das ist leichter als Wasser.
Das hat Luft innen, oder?
Das ist innen, ist ein Marsch und das ist ganz luftig. Durchlässig, die sind federleicht. Die ist leichter, wenn das Wasser drum dreht. Das ist der Grund. Wenn ich nur denke, wie vielseitig, wie intelligent die Leute dann schon waren und haben probiert, sind auf das ein Naturprodukt gekommen, oder? Ohne Kunststoff und Zeug. Oder? Hat funktioniert.
Also ich nehme jetzt an, dass das ein Biotop ist, das Sie mit Ihrem Verein so eigentlich aufgebaut haben. Das ist ein künstliches Biotop.
Wichtig, da ist eine Teichfolie drin, eine gute, die vom Schwermetall her, kann man sagen, Null hat, oder? Ich habe dann darauf geschaut. Und das ist die Plastoplan, das war die erste deutsche Folie, die ohne Schwermetall geschafft hat. Die haben hier eingebaut, die ist jetzt, stell dir vor, die ist 40-jährig.
Das Wasser sammelt sich einfach vom Regen.
Alles Regen, alles Meteorwasser, alles.
Und sie haben da so schöne Umfriedung gemacht eigentlich.
Das ist so ein bisschen, man kann hinten dran stehen, dann sehe ich das Tier nicht so. Schau, der Frosch jetzt den. Und die Ringelnatter, die drin ist, das wäre ihr Standort dort, wo die Säcke ist. Und dahinter haben wir noch einen Lebensraum gebaut, mit Blättern, trockene Äste, schön abgedeckt. Und dort hat sie Schutz. Oder? Es ist schlimm, oder, wenn es Fisch drin hat, die sind laufend getroffen. Und auch, was einfach schlecht ist, wenn Leich ist, Leich bauen. Nehmen wir jetzt an vom Grasfrosch, dann macht er die grossen Ballen da, oder so gross. Setzt die ins Wasser, die schwimmen oder oben drauf, bis sie ausgehen, die Eier. Dann gehen die Fische, dann gehen die her und dann schmadern die gegen dran. Und der Leich, der will die Ruhe, wo er ist, wo er gesetzt worden ist, dass er sich entwickeln kann. Da kommt niemand, kommt die zu zerstören. Wenn die kommen, ist passiert. Die Enten zum Beispiel genau das gleiche Problem. Die Schockenten, so lustig wie sie schon alles, aber wenn es leichert am Ort, gehen die in allem durch, der Schwan übrigens so, und schnattern dran.
Sehr wahrscheinlich ist das extrem mineralienhaltig oder auch Sachen drin, wo eine Nahrung ist für die
Fische. Richtig, ja, darum gehen sie gerne wieder her, oder? Und wenn man das ein bisschen steuern kann, oder dem eben, wenn man sagt, Feuchtbiotop, wo ich Amphibien drin habe, oder das wünschen, dass es dann vielleicht kommt, selber, gehören einfach keine Fische drin. Sonst habt ihr einfach einen reinen Fischteich fertig, oder? Das könnt ihr nicht mixen. Funktioniert nicht.
Das nehmen wir mal an, das ist wie ein Kernstück vom ganzen Areal.
Richtig.
Hier entstehen eben Lebensgemeinschaften, die kommen an, ja. Was sonst halt eben an einem anderen Ort ohne Wasser nicht hat.
Richtig. Es ist auch ein bisschen für uns, also auch für dich natürlich, oder? Ist es eine sogenannte Ruhezone für dich. Wir haben dort gesehen, das ist eine Schlüsselgranateur, ich kann nicht ermannen, ich kenne vor allem nicht, oder? Ja, nicht das Kind da durch den Rasen laufen, oder? Noch Steine beischiessen und Zeug, auch Ruhe entsteht, wollte ich nicht. Und wir haben gesehen, wir setzen eine Störe setzen, oder? Und wir können schliessen. Und wenn jemand dringend rein will, von der Anlage, das dürfen sie, dann können sie den Schlüssel beim Kollegen Berger denen, beim Häusli, oben abhängen. Aber das ist eben sehr hoch oben, die Kinder nicht auf.
Und dann machen sie aber auch ab und zu Führungen.
Ja, machen sie.
Damit andere Leute
unbedingt ein bisschen können. Ja, ja. Unbedingt, das ist ja wichtig, sonst erreichen wir ja nichts. Oder? Das ist genau so. Eben noch eins zum Wasser, zum Feuchtbiotop. Ihr habt gesehen, es hat verschiedene Pflanzen drin, noch nicht alle erwähnt. Oder? Es hat reinigende Pflanzen, wie da die Algen. Die ist extrem wichtig, die tut durch den Tag Sauerstoff aufnehmen und die Nacht. Das Sonnenlicht und da gibt es ihnen ab ins Wasser. Jetzt, wenn ich zum Beispiel heute am Abend dort mit einem Werkzeug oder einem Laubrecher oder etwas dort drankomme, an diesem Wüst, dann sprudeln. Gibt Sauerstoff ab, das blätterlt. Oder? Das ist ganz entscheidend, oder? Dass Pflanzen drin sind, wenn ihr nicht viel Röhricht habt. Der Röhricht tut ja alles sei das jetzt Binsen, Zeck oder was es da ist, Schilf vor allem, aber Schilf haben wir nicht wollen, dass es sofort zutut. Jetzt haben wir es anders gelöst, mit der Seebinsen und den anderen Sachen, oder? Die pumpen dann Sauerstoff rein. Und das ist es recht gut. Darum sage ich, ein Weiher, der nur ohne Vegetation ist, der bringt nicht so viel. Mal wegen dem Sauerstoff, oder, wo wirklich reintransportiert wird. Aber die anderen Sachen, die da ganz entscheidend sind, die mithelfen, oder? Dann ist es natürlich auch Versteck. Oder die Schlange, die profitiert von dem. Dann gehen die in das Versteck rein und warten und warten. Die mögen wahnsinnig lange warten, oder? Weil sie dann sehen, sie können Beute machen. Und das ist günstig. Das ist ein Frosch auf einem sehr rosa Blatt. Aber das reicht auch noch nicht. Das ist noch zu wenig bequem. Für sie dann. Sie müssen einfach warten. Und wenn sie sich verändert, vom Standort auf diesem Blatt, wenn sie vielleicht mehr gegen den Rand geht, dann ist sie noch mehr aufmerksam. Und wenn es so ist, dass sie sehr wahrscheinlich kann, ich sage so, jetzt hopp, jetzt muss ich. Wenn es am Rand ist, dann würdest du ihn vielleicht und vielleicht nicht. Es ist also so, dass nicht jedes Mal Erfolg ist. Ja, das kann ich beobachten. Vielleicht jedes sechste, siebte Mal. Und die Frösche werden natürlich auf das aufmerksam. Wenn da laufend jemand ist, der da, die merken das. Die gehen manchmal auf Blätter, die sich neu positionieren, oder? Wenn sie merken, ja, das ist schon zugeschaut, schon x-mal. Wenn ich dann sehe, sie kommt von einem Ort zu suchen, oder? Sie hat Hunger, sie braucht etwas, oder? Und dann, wenn die das wissen, mal, dann müssen sie sich ganz anders positionieren. Gehen gar nicht auf dem Blatt, weil wenn sie drauf gehen, ist die Gefahr gross, sie ist dann schnell, oder? Und die hält es auf, oder? Und die Natur hat das schon lange entdeckt, wie das läuft, oder? Das müssen wir ihnen nicht sagen, oder? Wie sie sich jetzt auch verhalten. Wichtig ist einfach eine gute Deckung. Das ist das A und das O. Das gilt für die Vögel, das gilt für einen Feuchtbiotop, das gilt für alles.
Wenn jetzt das passieren würde, dass das sozusagen die Balance gibt, sagen wir mal, es hat plötzlich mehr Schlangen und dann werden alle Frösche gefressen oder es hat zu viele Frösche und die machen irgendetwas anderes, kann das passieren, dass es kippt und dann nachher das ganz feine Gleichgewicht, das jetzt hier übereinander kommt.
Genau, das kann passieren, ist auch einmal passiert. Und dann habe ich speziell angenommen und dann geschaut, zu jeder Tageszeit bin ich dann schauen, oder? Bei Dämmerung auch noch, oder? Und dann habe ich wieder festgestellt, dass wirklich hier, da wo wir jetzt gerade stehen, das ist ganz interessant, dass hier ein Standort war, wo sie Hunger ist. Sie hat sich dort stillgehalten und hat dann auch wieder gepasst. Und darum ist das A und das O ist eine gute Deckung. Das ist das A und das O. Ohne das geht es nicht. Weiher, wo wir haben euch gesagt, Vögel im Lot stürmen dort ohne Vegetation an den Zonen an, die sind nicht lebendig. Vielleicht, wenn sie ein bisschen Dinge haben, Vegetation, die ein bisschen höher wird, wie jetzt da die Binsen angenommen, haben sie die Libellen dran, aber dann ist es gerade fertig, oder? Wasser, die auch wirklich, auch die Milch wollen das. Die wollen, wenn sie die Eier abladen machen, die Eier kleben an Blättchen von Vegetation. Wenn das Wetter noch ein bisschen warm wird jetzt, die Sonne noch ein bisschen kommt, dann können wir sie führen. Ja, drinnen die Eichfrosch, die wenige Exemplare. Dann der Fadenmolch haben wir drinnen. Und bei den Molch haben wir noch den Bergmolch, der häufigste. Mit dem orangen Bauch. Der ist auch drinnen.
Und Kotten, Unken?
Unken gehört nicht unbedingt daher. Weil wir nichts selber haben. Das ist alles spontan gekommen. Das war mir wichtig in seiner Zeit vor 40 Jahren. Und die Unken gehört eher an die Aren runter, in die Gewässer am Rand von Aren. Und die hat gerne so schlammig, käsig, der Grund. Die geht nicht tief, die geht nur so tief, das ist der Möllste. Schneller Wärmswasser, das schätzt sie, oder? Und das ist die Idee. Es gibt zwei Unken, Gelbuchunken und Tropuchunken. Tropuchunken ist eigentlich ein Osteuropäer, Begrenzungsgebiet Wien, kann man sagen, so durch das Band Wien, oder? Und hier oben haben wir schon eher nicht. Im Allgäu, in Deutschland, ist die nur gerade ein Punkt. Hier ist die nicht. Dafür haben wir Gelbbuchunken, die hat einen gelben Bauch.
Ja, und die haben sie sogar in den Wäldern, oder? Im Oberaargau tun sie wirklich schützen.
Ja, genau. Hier. Aber je nachdem, es ist einfach wieder die Bedingung, dass sie einen Wasserstandort haben. Dort muss es nicht gross sein. Also schlammig, so käsig, lehmig hat sie am liebsten. Und wir sagen, das ist ein Dreckklumpen. Käse zum Beispiel Schottimann. künstliche Biotope, oder? Und darum schaut man, dass man jetzt vermehrt, oder Aare, sieht es gleich, welcher Fluss eigentlich. Vermehrt darauf, dass man so Standorte noch machen kann, künstlich, oder? Mit einem Bagger ausheben oder so. Mit ab drei Macht hier mit der Karche zusammen, und das ist voll Erfolg.
Wenn jemand in der Stadt wohnt und er will ein Biotop machen, ist er dann genau in der Situation, dass er damit rechnen muss, dass am Schluss ein bisschen lebloser Tümpel wird?
Ja, darum sage ich, das Umfeld muss ein bisschen stimmen, oder? Und wenn ihr etwas neu macht, müsst ihr euch einfach bemühen, dass ihr den Lebensraum, wenn er klein ist, möglichst naturgetreu macht, oder? Ihr müsst mit Kies arbeiten, ihr müsst mit Stein arbeiten, Versteck machen, oder? Dass ihr die rungern könnt, oder? Wärmeinseln machen, das ist alles wichtig. Und wenn der Interessierte nicht viel Boden kann zur Verfügung stellen, ist es eigentlich schade, aber auch einen kleinen, munzigen Teich, darum tun wir es hier darstellen, gesessen haben wir vorher, kann funktionieren. Oder?
Also Sie haben es vorhin gesagt, zum Beispiel Sonne muss es haben.
Ja, aber da ist ja vielleicht eine Möglichkeit, dass der Nachbar einen Standort hat, den er kann zur Verfügung stellen kann oder so, dann muss man ein bisschen schauen. Oder? Man kann mit diesen Kleinstrukturen kann man dann den Nachbarn auch motivieren und überzeugen. Vielleicht sagt dann, ja gut, ich hätte da so Säckchen, wo ich mitmache. So Säckchen ist wertvoll, oder? Wenn ich denke, was Blumen hat, die blühen. Schmetterlinge ziehen auf einmal in den Garten, die Hummeln sind da, alle die Insekten sind da. Dann können sie dort eine Zwischenlandung machen, können eine Nahrung zu sich nehmen und dann gehen die wieder weiter. Das ist wie ein Trittsteinverfahren, oder?
Ein Bürger ohne viel Erfahrung, der braucht dann schon eine Unterstützung von einem Fachmann.
Genau, das wäre schon gut. Und dort müssen wir einfach die Leute abrufen, die wirklich schon seit Jahren dran sind. Mit dem, eben, das sind Naturgärtner vor allem, oder? Die Erfahrung haben und gute Tipps können abgeben. Und vielleicht sogar mitschaffen am Anfang, oder? Wäre gut. Dann sehen die Leute so ein bisschen, was braucht es eigentlich? Dann schätzen sie das dann auch. Das ist zum Teil Aufwand. Zum Teil könnt ihr nicht mit Maschinen rein, in ein fertiges Quartier, oder, wo da steht. Schon. Aber es hat interessierte Leute, die etwas machen wollen. Oder vielleicht gemeinsam einen Teich zusammen machen. Oder?
An einem Ort, im Quartier sozusagen, oder? Vielleicht sogar im öffentlichen Raum nehmen.
Ja, klar, das wäre nur gut. Was einfach näher ist, was man gut abklären muss, erstens mal, wenn der Weiher eine gewisse Teufel hat, sagen wir 70, 80 cm, schon recht wegen der Kinder. Wir müssen dann umzäunig machen, das ist vorgeschrieben, eigentlich, oder? 1,20 Meter hoch, da seid ihr draussen. Wenn etwas passiert, könnt ihr dann nicht dafür, seid drüber klettern oder so. Und nachher ist einfach, wenn es Tiere sind, die sich äussern, wie Amphibien rufen, Wasserfrösche, hier das Wasserfrösche primär, dann tun die Laut mit den Schallblasen. Und das passt nicht jedermann. Das ist traurig. Ich mache schnell ein Beispiel. Wir haben hier in der Gemeinde Muri-Gümligen haben wir vor 80 Jahren, ja, die Dokumente alle in den Händen da jetzt, haben wir hier in einem Gehölzli, da seid ihr gekommen von Bern, oder? Das Gehölzli, dort, wo die Tramstation ist, war ein kleines Seeli. Etwa zehnmal so gross wie das. Und das Seeli habe ich noch als Stifter erlebt. Ich habe Gewerbeschule zu Bern und dann bin ich mit dem Velo durch. Hey, am Abend wieder habe ich rausgeschaut, weil ich gewusst hätte, dass die Ringelnatter drin. Das hat mich fasziniert. Es hat hier Teichfrösche gehabt. Der Weiher ist näher. Ich bin in die Ostschweiz rausgekommen, meine Wanderjahre gemacht, im Schloss Mammern. Ich bin zurückgekommen, wo ich gewusst habe, es wird jetzt bauen drin. Ich habe das gewusst. Aber ich habe nicht gewusst, dass keine Rücksicht genommen wurde. Jetzt haben die das zugefüllt und dann war es fertig. Das war eine Zwischenstation, ein Vernetzungselement zu den anderen. Der Mettlenweiher, der in dieser Richtung ist, haben sie Anfang 60er Jahre mit DDT abgespritzt wegen der Mucke. Da ist einer hergezügelt zu einem besseren Herr. Die Villa steht noch heute dort, die Mecke. Der hat das Gefühl gehabt, ja, das geht nicht, oder? Die Frösche tun viel zu laut, oder? Dann sind noch die Mucke dazugekommen. Was hat er gemacht? Die Gemeinde gefragt. haben sie es abgespritzt. Alles tot. Die grösste Laubfrostpopulation, die es um Bern gegeben hat. Nachher, ein drittes, dann hört ihr auf. Ein drittes ist noch, wir hatten das Gümligenseele. Das war ein Dorfstich, der sich nicht die Jahre durch, voriges Jahrhundert, wo sie haben den Turm rausgenommen, Dorf, haben sie im Winter auch dieses zweimal genutzt, wenn es gefroren war. Sie also Eisplatten geschnitten für die Bierbrauereien. Egger war zum Beispiel einig, ich glaube Ding auch noch. In seiner Zeit Gurtenbrauerei. Und dann sind die dann angeliefert worden. Dann hat es Eisschneider gegeben. Das war eine, zwei Angestellte von der Gemeinde. Die haben dann mit einer Spezialsage die aufgeschnitten, rausgenommen, verladen, Fuhrwerk, oder? Mit der Ross. Und die vertrieben. Jetzt ist dort die Jahr durch das Dorf raus eine Vertiefung gegeben, hat einen Weiher gebildet, durch das Meteorwasser, oder? Und dann eben noch der Lötschenbach, der dort entsprungen ist. Das Gümligenseele, hat so geheissen, hat dann eine Frosch, eine Wasserfroschpopulation bekommen, die sie selber hatten, niemand hat da. Kercht, Abfuhr, hat mit Fuhrwehr, haben die dann um 1920 oder 24, haben die dann von Jahr zu Jahr Köder geführt. Und die Leute haben gesagt, das geht nicht mehr. Die Frösche tun viel zu laut. Sie können nicht einmal mehr schlafen. Alles kaputt gemacht.
Habe ich oder hoffe ich eigentlich, dass es langsam ein Umdenken gibt? Nehmen Sie das nicht auch wahr? Doch. Mache ich mir ein bisschen jetzt rosa-rote Brille an.
Ich bin nicht nur Pessimist, überhaupt nicht. Darum haben wir dann gesagt, wir wollen die kleinsten Knöpfe nehmen, oder? Die überzeugen, oder? Dass sie Freude haben.
Es gibt aber über das raus natürlich. Es gibt das, was die Leute denken und das, was sie hoffentlich langsam in ihrem Hirn umholen.
Genau.
Aber es gibt natürlich jetzt auch die Wettersituation, die einmal so ist und einmal so. Und jetzt haben wir wirklich einen kalten Mai gehabt bis jetzt. Einen sehr regnerischen Mai.
Ja. Ja, ich nehme an, der ganze Zyklus, der Rhythmus, der war vorgängig an diesem Jahr, dass sich das herausgezogen hat. Also, es kommt jetzt langsam dann. Aber einfach später. Oder? Das tut sich verschieben. Weil wir haben gar nicht gemerkt, dass Frösche geleicht hätten. Aber also, wer geleicht hat, war der Grasfrosch, wie alle Jahre, trotz der Kälte. Das ist eigentlich ein Pionier, der geht schon im Februar, geht der, wenn es manchmal Scheiss hat und ein Wasserloch, geht der dort geleicht. Das ist verrückt, oder? Der Wasserfrosch kann das nicht. Er macht das auch nicht. Die gehen kaputt, die müssen viel mehr verleiden. Eben Grasfrosch und Erdkröte. Die sind recht anpassungsfähig.
Und die anderen, die kommen jetzt eigentlich?
Ja, oder? Jetzt rechnen wir damit, dass die Wasserfrösche in allen Jahren eine kleine Population hatten. Darum haben sie da Junge von einem Jahr und zwei Jahren zurück. Das war einer von zwei Jahren, den wir gesehen haben, der von Grösse, der noch nicht entwickelt hat. Ja, ihr erwartet jetzt noch etwas, oder? Und wir haben jetzt so präpariert, alles, dass es für alle eigentlich gut wäre. Oder zugänglich auch gut, mit den Verstecken einfach.
Und wenn es jetzt umgekehrt ist, wenn es jetzt einen sehr trockenen Sommer gibt, Saison?
Genau wie der letzte, haben wir müssen helfen mit Flüssigkeit. Das ist eine Woche lang ganz prekär gewesen. Dann haben wir tatsächlich Wasser nachgefüllt, oder? Bis es wieder knapp die Höhe hatte, oder? Dann haben wir es können lassen. Nein, wir haben noch einmal, im Nachhinein auch noch einmal, genau. Das ist eben der, weil das Biotop klein ist und ja, sofort erschöpft ist mit der Wassermenge, oder? Da kommt man schon an die Dinge her. Bei einem kleinen Privatbiotop, oder? Da könnt ihr heute den Schlauch herlegen, ist das wieder voll, oder? Das ist kein Problem, oder? Aber das sind eben nicht die wertvollen Biotope, oder? Je grösser, je besser, oder?
Wenn man jetzt das aber jetzt die Zukunft anschaut, der Verein ist, glaube ich, wichtig, oder? Weil sie können ihr Wissen, was sie haben, das ja sehr breit ist und sehr
genau,
tief.
Genau, das kann man hier.
Das können sie weitergeben.
Unbedingt, das ist wichtig, oder? Und was ganz wichtig ist, ist ja der Unterhalt, Pflege, oder? Das ist jetzt das Anschliessen. Mit dem ist noch nicht fertig, oder? Jetzt lassen wir die Saison durch, oder? Manchmal muss man eingreifen, wenn irgendetwas ist, das abgebrochen ist, oder so, wenn es stark wettert und tut. Und das schnell geht rausholen, oder? Es etwas zudeckt, was nicht sollte. Aber eben, wie gesagt, der Unterhalt ist wichtig. Es werden auch Blätter raus noch im Herbst, was etwa drin luftet, oder? Was ganz schlecht ist, ich habe noch mehr andere Biotope, die ich pflege. Im Ostermundigenbad zum Beispiel sind drei kleine Teiche. Und dort ist der Wald. Und der Wald hat Eichen, was sehr wertvoll ist. Plus Buchen, Eschen, alles mögliche für Laubholz. Und die Eiche ist einfach ein spezieller Baum, wo die Blätter erst spät fallen, und dann kommen sie. Und manchmal kann man nicht springen, wenn sie da fallen. Es geht etwa drei, vier Tage, dann tauchen sie ab. Und dann sind sie eben nicht unten, das ist nicht angenehm. Und wenn jetzt Eichenblätter drinnen sind, es gibt auch noch Frost früh. Es gefriert, es wird Winter. Bis ein Winter, ein Herbst war schon im Oktober Schnee gefroren. Dann ist es nicht gut. Und wenn man nicht vorher, wenn das Laub nicht ab ist, könnt ihr nicht fertig machen, oder? Und wenn das Laub sinkt, ist das am Grund. Und das tut sich dann relativ schnell zersetzen, Eichenlaub. Das ist eigentlich ein herzzähes Laub, aber das tut sich schnell zersetzen. Und das geht, wenn man einen kleinen Teich hat, gibt es mehr wie eine braune Brühe. Das sind Gerbstoffe, die drin sind, die sind toxisch. Die machen das Innenleben vom Meier, machen die kaputt, also die kleinen Organismen. Wasserkäfer, Wasserflöhe, so Sachen, die wichtig sind, von Nahrung, von Amphibien und von Libellen, die macht es kaputt. Und dann kommt eben auch gefriert es länger, es gibt einen Deckel drauf, und dann kommt man nicht mehr her an die Basis, oder, wo der Deckel drauf ist. Und dann müsst ihr einfach abwarten, dann könnt ihr es mit Angst machen, das ist eben schlecht. Ist zweimal passiert.
Sie erklären mir jetzt eigentlich gerade, wenn man bewusst Arten will fördern will, dann muss man eigentlich dagegen haben.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Es ist ganz entscheidend, ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, wie gross ist der Lebensraum. Wenn er klein ist, ist erst recht wichtig, dass man darauf schaut, oder? Dass nicht eben Thema Laub, oder? Wenn man das Laub wirklich rausnimmt. Wir lassen früher, dass der Fluss macht. An den Flussrändern. Es hat die Augen gehabt. Und wenn es Hochwasser gegeben hat, im Herbst noch einmal, ich glaube, es war unten gewesen, oder manchmal im Winter noch, hat es heute Wasser gegeben, dann hat das Laub durchgespült und ist weg.
Oder sonst ist mal ab und zu halt dann der Teich verschwunden und am nächsten Mal wieder entstanden an einem anderen Ort? Oder?
Zum Beispiel, ja. Es kommt darauf an, wie das Wasser, das Vorkommen stattfindet. Oder? Also das, was sich entwickelt noch, was vielleicht neu dazukommt an Wasser. Oder? Ich habe das gesehen, auch in Rumänien. Donau, die Seitenarme und so, was das ausmacht, das ist enorm. Oder? Wenn zwischendurch wieder so einen Schub kommen kann, oder? Und wieder rund. Oder? Ja, das ist eben Pflege, das Rausnehmen, das eigentlich dann schnell in dem Sack, was da drinnen ist, das extra hergenommen. Eichenlaub ist schlecht. Das ist ganz schlecht, muss man den Leuten sagen. Wenn das drinnen bleibt, das entwickelt sich zur Gerbsäure, das Wasser wird richtig braun, oder? Und das hat dann Giftstoffe drin. Das ist nicht für die Amphibien.
Andere Pflanzenblätter, also Baumblätter, sind gleich schlimm. Also die Birken hat auch ein Gerbstoff, aber es sind Rinden drin.
Ja, genau. Aber das Laub der Birke ist relativ klein. Mhm. Und das wird manchmal ein bisschen übersehen. Oder? In dem, ja, es ist nur eine Birke, die es ein bisschen gehüttert und macht. Es ist nicht so schlimm, natürlich, aber es gehört wirklich die Außen. Das, was selber entsteht, das ist einmal der Blätter der Wasserpflanzen. Dort sind wir auch drauf, dass wir die nicht lassen. Oder jetzt im Herbst, wenn es Frost gibt, ziehen die Blätter ein. Die werden schlapp, werden auf einmal so braun, oder? Und dann merkt man, das ist ein Zersetzungsprozess. Wenn der drei reckt, ist das wie Flutti, oder? Weich. Also, das ist ein Zeichen, dass die Blätter abbauen wollen, oder? Im Wasser. Und wenn es viel hat, ist ja wieder entscheidend, wie gross ist der Biotop. Wenn der Biotop fast zu ist mit Blättern von Seerosen, Teichrosen, ist das eine wahnsinnige Belastung. Oder? Und dort haben wir dann Spezialsensen, die wir durchgehen, mit einem langen Stiel. Die tut man mit dieser Rechte raus, dann zieht man, dass man nicht reinstehen muss. Dann tun wir knapp über dem Grund die Blätter so hoch abschneiden. Dann tut man die mit dem Spezialrechen zusammenziehen und sie an Land. Oder? Das ist fort. Wenn es geht schon grün, also noch leicht im grünen Stadium, das ist ja steif, kech. Und wenn der Verwässerungsprozess schon weiter ist, wenn ihr das Geld machen wollt, verkehren die, gibt es kleine Pizzeln, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist alles gelehrt. Oder? Darum muss man ein guter Beobachter sein, oder Beobachterin, oder? Dass man sieht, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich eingreifen, sonst ist es spät. Es gibt mir mehr Arbeit und Mühe und ist für die Natur nicht unbedingt gut. Oder?
Ja, wenn man ein Biotop machen will, muss man erstens einmal einschätzen, in welcher Umgebung macht man das. Und ist die Umgebung so, dass sich dort auch Tiere könnten ansiedeln könnten. Das ist schon mal eine Frage. Wie gross ist auch ein solches Biotop?
Ganz richtig.
Muss man schauen, dass man es mit einem Fachmann plant oder? Und vielleicht schon auch umsetzt.
Ja.
Und auch darüber nachdenken, was würde man da gerne ansiedeln? Welche Arten würde man fördern? Und dann braucht es permanente Pflege, auch im Herbst.
Unbedingt, das ist ganz wichtig.
Ich wollte vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss stellen. Sie haben mir vorher gesagt, Sie sind jetzt pensioniert. Aber die Arbeit, die macht Ihnen, glaube ich, auch Spass. Und ich glaube, das ist auch noch eine weitere Voraussetzung. Man muss es wirklich gerne machen, man muss Zeit haben dafür. Was holen Sie für sich persönlich raus bei dieser Arbeit?
Für mich ist es immer wieder neu, jetzt heute Morgen auch, oder? Ich freue mich, oder? Ich habe meine gewissen Erwartungen, an denen ich herkomme. Für mich ist es immer wieder neu, weil ich entdecke, wenn ich herkomme, gehe ich etwas Neues noch, was ich noch gar nicht gesehen habe. Oder auch Überraschungsangriffe von Reptilien, eben von Schlangen, genau. Schlangen, die auf einmal zugreift, oder? Das ist etwas, was mir gut tut am Herzen. Ich kann voll danken hier. Das ist mir nicht einfach gleich. Und wenn ich sehe, es ist etwas, es ist ein kleines Defizit, das man vielleicht noch mit einem kurzen Eingriff, dann mache ich das und warte nicht, oder?
Das war wieder eine Folge von «Natur und Stadt» und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Martin Müller recht herzlich für seine Zeit. Dass das alles möglich ist, hat aber auch mit dem Natur- und Vogelschutzverein Muri Gümligen Rüfenacht zu tun. Der Verein hat eine sehr schöne Webseite mit Informationen drauf und den Link dazu findet man in meinen Shownotes. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.